Herzlich willkommen zur Diskussionsrunde Mobilität bei Menschen mit Behinderung. Wir schauen heute mal, wie es mit der Barrierefreiheit im öffentlichen Nahverkehr in München so aussieht. Gegliedert habe ich die Diskussionsrunde in vier verschiedene Themenbereiche. Da geht es einmal um den Weg zur Haltestelle, dann den Bereich vor dem Einstieg, also die ganzen Bahnsteige, Warte- und Einstiegsbereiche und den Einstieg in das Gefährt dann selbst. Im vierten Bereich geht es dann eher so darum, wie ist eigentlich die Informationsweise, wie barrierefrei sind diese Informationssysteme. Genau, sind die auch auf Menschen mit eingeschränkten Bewegungs-, Seh- und Hörvermögen ausgerichtet. Dann möchte ich ganz speziell darauf hinweisen, dass das keine Diskussionsrunde sein soll, wo man mit Fingern aufeinander zeigt und sagt, wieso habt ihr das noch nicht gemacht und warum fehlt es da noch, sondern es soll eher so ein Gespräch auf Augenhöhe sein, das füreinander sensibilisiert und auch guckt, warum brauchen bestimmte Sachen einfach länger. Es tut sich ja auch schon einiges im Bereich Barrierefreiheit, also spätestens seit Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention 2009 in Deutschland. Da gibt es ja jede Menge Initiativen und Arbeitskreise, auch Gesprächsrunden, die sich um das Thema Inklusion kümmern, also die Teilhabe aller in allen Teilbereichen der Gesellschaft. Wichtig natürlich, um teilhaben zu können, ist die Mobilität, weil wenn ich nicht in das Café oder ins Kino oder ins Theater oder auch in die Arbeit komme, dann habe ich natürlich schwer, irgendwo teilzunehmen oder ein normales Leben zu führen. Bevor wir jetzt in die Diskussion einsteigen, würde ich gerne meine Gesprächspartner vorstellen. Das ist einmal die Marion Stangl. Sie arbeitet bei den Netzwerkfrauen Bayern und spricht in der Diskussionsrunde für die Rollstuhlfahrer in München. Und sie hat mich eigentlich für dieses Thema heute sensibilisiert bei unserem ersten Treffen. Dann haben wir den Karl-Heinz Holzwart heute bei uns. Er ist Qualitäts- und Mobilitätsbeauftragter der DB Bayern und übernimmt auch den Punkt S-Bahn, soweit möglich. Dann ist die Frau Sauer da. Sie ist die Beauftragte für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen bei der Münchner Verkehrsgesellschaft MVG. Melanie Egerer ist heute bei uns. Sie ist Mitarbeiterin für Barrierefreiheit und Öffentlichkeitsarbeit in der Bezirksgruppe Oberbayern München des Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbunds und sie selbst ist vollblind. Dann haben wir die Silke Buchberger heute bei uns. Sie arbeitet für die Landeshauptstadt München im Referat für Stadtplanung und Bauordnung in der Abteilung Verkehrsplanung. Und zu guter Letzt, last but not least, kann ich sagen, die Frau Monika Burger. Sie arbeitet im Facharbeitskreis Mobilität im Behindertenbeirat der Landeshauptstadt München. Anders als Frau Stangl sitzt sie in einem Handrollstuhl und dass es da tatsächlich nochmal Unterschiede gibt in der Anforderung, das werden wir sicher im Laufe der Diskussion erkennen. Ich sage jetzt erstmal herzlich willkommen Ihnen allen. Schön, dass Sie da sind. Gut, dann würde ich sagen, steigen wir direkt ein mit dem ersten Wegabschnitt und die Diskussion rund um barrierefreie Mobilität. Das ist natürlich der Weg zur Haltestelle, weil wenn ich da schon mal nicht hinkomme, dann ist ja schon mal alles verloren. Wo sind denn hier so die Probleme? Da würde ich gerne einfach mal so eine offene Runde machen und die Frau Burger, Frau Egerer und die Frau Stangl bitten, so ihre Probleme zu erläutern. Vielleicht, Frau Stangl, fangen wir einfach mal mit Ihnen an.
Also ich habe direkt eine Baustelle vom Haus, der Luise-Kiesselbach-Tunnel wurde ja gemacht und sind immer noch dabei. Und gerade die Straßen sind sehr schwer zu überqueren für Rollstuhlfahrer. Die haben da so Behelfslampen, die oft einfach viel zu schmal sind.
Vielleicht richte ich diese Frage gleich mal an Sie, Frau Buchberger vom Stadtplanungsreferat. Bei den Baustellen, können Sie da mitsprechen, was Barrierefreiheit angeht?
Also es gibt natürlich schon Richtlinien auch für Baustellen, die werden auch gar nicht vom Planungsreferat rausgegeben, sondern vom Kreisverwaltungsreferat. Die gelten genauso für die Radfahrer, für die Fußgänger, für alle Baustelleneinrichtungen. Nur sind wir nicht diejenigen, die die Baustellen tatsächlich selbst einrichten. Und wenn es dann eben nicht gut genug oder nicht überall gut genug gemacht ist, wie Frau Stangl sagt, dann ist es unglaublich schwierig, das immer zu überprüfen. Manche Baustellen sind schnell genug wieder weg. Beim Luise-Kieselbach-Platz wären die Probleme lang genug, dass man es dann auch verbessern kann. Andererseits ist das sowieso eine enorme logistische Leistung gewesen, diese ganzen Wege und Straßen da immer wieder nachzuarbeiten. Aber es gibt Richtlinien, nur wie Frau Stangl und auch Frau Egerer und viele andere merken, im Täglichen ist es eben leider nicht immer so umgesetzt.
Aber das heißt, Sie kontrollieren tatsächlich ab und zu?
Wir kontrollieren tatsächlich ab und zu. Es gibt im Kreisverwaltungsreferat Leute, die sich genau damit befassen, auch an den Baustellen für die richtige Einrichtung zu sorgen.
Ist es bei Ihnen ähnlich, Frau Burger, oder kommt da noch was hinzu mit Ihrem Handrollstuhl?
Dazu kommt noch, oder das Problem hätten Elektrorollstuhlfahrer ganz genauso, dass auch auf normalen Gehwegen, die teilweise mit Kleinsteinpflaster belegt sind, öfters mal kleine Steinchen rausfallen, sodass dann Löcher entstehen. Und wenn man nicht immer mit dem Augen am Boden entlang fährt, dann man mit den Vorderrädern des Rollstuhls in diesen Löchern hängen bleiben kann und man dann rausfällt. Die Gefahr des Rausfallens ist sicherlich beim handbetriebenen Rollstuhl größer als bei einem Elektrorollstuhl.
Aber es gibt ja, habe ich gehört, so DIN-Normen, die eben dann auch den Pflasterbelag oder den Steinbelag vorschreiben. Ich gehe mal davon aus, diese Kleinsteine sind quasi noch Altlasten dann, oder?
Es ist unterschiedlich. Zum Teil sind Kleinsteine einfach noch da. Zum Teil gibt es sie natürlich auch in stadtgestalterisch besonders umgesetzten Gebieten, wo man heute manches auch anders macht, als man es noch vor 5 oder 10 Jahren gemacht hat. Aber ich denke, wir haben in allen Gebieten das Problem, was Frau Burger angesprochen hat, dass nicht immer alles in Ordnung ist und dass wir in so einer großen Stadt wie München nicht immer gleich mitkriegen, wo nicht immer alles in Ordnung ist und auch vielleicht nicht gut genug im Beschwerdemanagement oder so sind, das dann umzusetzen. Auch wenn es nach den Normen und allen Richtlinien, die es gibt, gebaut ist, geht immer mal was kaputt.
Frau Sauer?
Ja, bei den Baustellen muss man natürlich auch immer bedenken, dass es sich dabei auch immer um Provisorien handelt, die dann eingerichtet werden und die auch je nach Bauphase immer schnell wieder ab- und aufgebaut werden müssen. Und deswegen kann es da natürlich auch vorkommen, dass mal die ein oder andere Rampe dann nicht so ist, wie sie vielleicht sein soll. Ich finde bei dem Thema ganz wichtig, dass die Menschen, die von dieser Baustelle betroffen sind, auch gut informiert sind und das auch natürlich gerade für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, dass die wissen, wo sie lang müssen, welche Ausweichmöglichkeiten sie haben und dass da vermehrt auch drauf geschaut wird.
Gibt es denn da eine Beschwerdestelle eigentlich, gerade wenn, wie die Frau Burger sagt, Steine rausbrechen und man Gefahr läuft zu fallen oder wenn jetzt eben die Baustelle schlecht gemacht ist, dass Sie jetzt vielleicht nicht vor Ort hin müssen, Frau Buchberger, sondern Bescheid bekommen, da ist was im Argen und dann jemanden hinschicken können? Gibt es da eine Beschwerdestelle?
Also es gibt noch keine Beschwerdestelle barrierefreie Mobilität, aber es gibt natürlich viele Anlaufstellen bei der Stadt in den verschiedenen Referaten, wo man anrufen kann, wo man Mails schreiben kann und wo dann auch möglichst schnell hoffentlich reagiert wird. Was schnell umzusetzen ist, wird ja dann auch, wenn möglich, gemacht. Oft hat man dann auch das Problem, dass sich gar keiner beschwert, weil jeder denkt, das wird der andere, wird sich schon beschweren und jeder findet dann doch einen Ausweg. Aber das haben wir leider noch nicht, dass wir so eine Rundum-Beschwerdestelle. Beim Licht haben wir das, bei Anruf Licht, wenn das Licht ausgeht, kann man im Baureferat eine Handynummer anrufen und dann wird tatsächlich sofort reagiert. Bei rausgefallenen Steinen haben wir es leider noch nicht.
Ja, Frau Burger?
Im Internet habe ich gerade erst vor ein paar Tagen durch Zufall gefunden, Straßenschäden kann man melden. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das auch auf Gehwege beziehen würde.
Natürlich.
Und auf Baustellen wahrscheinlich weiß ich auch nicht, ob sich es darauf beziehen würde. Aber es ist halt nur, wie gesagt, ich bin jetzt nur durch Zufall draufgekommen. Ich glaube, das wissen nicht viele, diese Telefonnummer oder diese E-Mail-Adresse. Es wäre vielleicht auch ganz gut, wenn das mehr verbreitet würde. Eben wie Sie selbst sagen, bei Anruf Licht, das steht an jeder Straßenlaterne. Wenn so etwas, ja, man kann es nicht auf jeden Pflasterstein kleben, das ist mir schon bewusst, aber irgendwie bekannter machen, wäre vielleicht ganz gut. Ja, eine Anregung.
Die Frau Sauer und dann die Frau Egerer?
Ja, es ist ja auch nicht für jede Baustelle dann die Stadt München verantwortlich. Manchmal sind es ja auch private Bauträger, die bauen. Also da muss man natürlich schauen, an wen man sich wenden muss und wer sozusagen der Verursacher der Baustelle ist.
Stimmt, ja, genau. Das ist ja auch nochmal eine Schwierigkeit, ja. Frau Egerer?
Ich wollte noch was zu den Beschwerdestellen sagen. Also man kann bei Anruf Licht zum Beispiel auch melden, wenn eine Blindenampel defekt ist, also eine Zusatzeinrichtung für Blinde und Sehbehinderte, wenn die Ampel zum Beispiel nicht mehr tackert, dass man sie aufbinden kann oder wenn dieses Vibrationssignal kaputt ist zum Zeichen, ob rot oder grün ist oder das Freigabesignal, das so piepst, dann kann man da eben sich beschweren und das geht in der Regel auch recht schnell, dass sie wieder repariert werden.
Letztlich denke ich, ist wichtig, dass man irgendwo anrufen kann und dann sollten es die Mitarbeiter auch weitergeben. Wir haben jetzt auch ganz neu eine Beschwerdestelle für den Radverkehrsbeauftragten oder für den Radverkehr eingerichtet. wenn meinen Kollegen da jemand anruft und sagt, da fehlen Steinchen und ich bin nicht Radfahrer, aber Rollstuhlfahrerin, dann gibt er das natürlich genauso weiter.
Ja, gibt es sonst noch was, was vielleicht gerade auf dem Weg zu den Bushaltestellen, zu den U-Bahn-Haltestellen wichtig ist, was Sie behindert in Ihrem täglichen Leben? Also vielleicht Frau Egerer, vielleicht haben Sie noch was?
Ja, für Blinde und Sehbehinderte ist in erster Linie wichtig, dass die Kreuzungen mit Zusatzeinrichtungen für Blinde und Sehbehinderte ausgestattet sind. Das sind noch lange nicht alle hier in München. Gerade auch so Hauptverkehrsstraßen oder also Sendlinger Tor gibt es eine Ampel oder eine Kreuzung, eine große Kreuzung, die noch nicht ausgestattet ist zum Beispiel. Dann natürlich sind Baustellen auch ein Thema, also gerade wenn sie unerwartet sind und nicht gut abgesichert für Blinde und Sehbehinderte. Oder Fahrräder, die gern mal im Weg stehen, wenn man eben dran stößt mit dem Stock. Ja, und dann ist es natürlich auch manchmal schwierig. Also bei Bushaltestellen ist es jetzt so, dass es schon diese Auffindestreifen gibt aus Rippenplatten, bei denen man mit dem Stock dann eben drankommt und weiß, ah ja, hier ist jetzt eine Bushaltestelle. Und das ist wirklich hilfreich, weil früher ist man dann dran vorbeigelaufen. Und wo wir aber sehr große Schwierigkeiten haben, oft so U-Bahn-Abgänge zu finden, weil die sind ja manchmal so ein bisschen mitten im Gehweg oder so am Rand. Und da wäre es hilfreich, wenn man auch vielleicht so Auffindestreifen hätte.
Wer kann denn dazu jetzt was sagen? Frau Sauer
vielleicht? Ja, ich kann da was zu sagen. Ja, bei den Bushaltestellen, da haben wir sozusagen schon sehr lange daran gearbeitet, die behindertengerecht und barrierefrei auszubauen. Damals mit dem Projekt Topbus haben wir die barrierefreie Bushaltestelle entwickelt, die eben gerade über diesen Auffindestreifen verfügt, auch über erhöhte Bordsteine, so da ist man einfacher einsteigen kann. Und auch bei der Trambahn haben wir sozusagen die barrierefreie Haltestelle entwickelt. Aber das ist natürlich ein sukzessiver Prozess. Wir haben mittlerweile von 2000 Bushaltestellen 600 ausgebaut und jedes Jahr kommen ungefähr 60 bis 80 dazu. Und bei den U-Bahnhöfen und bei den Abgängen ist es natürlich so, dass die in die Plätze integriert sind und da sind wir sozusagen auch nicht in der Verantwortung. Also da muss man sozusagen an die Stadtgestaltung appellieren, dass sozusagen das auch angegangen wird, dann die Zugänge auch zu markieren. Also das ist eben einfach das Thema Bodenindikatoren im öffentlichen Raum und das muss weiter ausgebaut werden.
Wie leicht ist es denn da, sowas durchzusetzen, Frau Buchberger?
Also ich denke, den größten politischen Druck könnten sicher die Betroffenen selbst aufbauen. An allen Plätzen oder neu zu errichtenden U-Bahn-Haltestellen oder neu zu errichtenden Straßen, denke ich, läuft es inzwischen ja auch sehr gut. Da sind nicht nur die DIN-Normen angekommen und man macht es, weil man es machen muss, sondern da sind auch viele Kollegen da, die den Blick auch dafür haben, es richtig zu tun. Überall, wo saniert wird, wo neu gebaut wird, spielt das Thema eine selbstverständliche Rolle in der Zwischenzeit. Weil den Plätzen, Straßen, Knoten, Frau Egerer hat das Sendlinger Tor angesprochen, die irgendwann mal in Planung sind oder noch gar nicht in Planung sind, da wird es sehr viel schwieriger. Dann ist es natürlich in so einer Stadt wie München auch ein finanzielles und ein personelles Problem, dass man es nicht alles auf einmal stemmen kann. Man kann in München nicht so ein Projekt aufstellen, wir machen jetzt alle Knoten neu, sondern das sind halt unendlich viele und da dauert das.
Wie ist denn das mit der Prioritätenfindung? Also Sie haben gerade, Frau Sauer von der MVG, gerade gesagt, dass Sie jedes Jahr 60, 70 neue Bushaltestellen barrierefrei machen und das geht so alles sukzessiv, sagen Sie beide. Wo setzt man denn da Prioritäten an?
Also bei uns, bei der MVG, ist es natürlich so, dass wir die Projekte mit der höchsten Priorität verfolgen, mit der wir sozusagen unser hohes Fahrgastaufkommen bewerkstelligen können. Mhm. Dann ist es aber so, wenn wir bauen, dann bauen wir immer nach dem neuesten Stand der Technik und barrierefrei. Also jedes Projekt, was wir in den Angriff nehmen, so wie die Frau Buchberger das gesagt hat, wird immer barrierefrei gebaut und das kommt natürlich dann auch den Menschen mit Mobilitätseinschränkungen zugute. Und wenn wir bauen, dann stimmen wir uns auch immer eng mit den Behindertenverbänden ab und nehmen deren Anregungen und Eingaben auf. Und von daher entwickelt sich dann das alles immer ein Stück für Stück weiter.
Ist das bei Ihnen ähnlich?
Ja, bei uns, denke ich, gibt es auch zwei verschiedene Varianten der Prioritätenfindung. Das eine ist, dass von außen eine Dringlichkeit kommt. Also es wird einfach ein Knoten umgebaut, weil Spuren sich verändern oder so. Dann werden sofort die verschiedenen Richtlinien mit angewendet. Es gibt aber auch konzeptionellere Vorgehensweisen, zum Beispiel bei den Brücken und Unterführungen gab es jetzt eine große Untersuchung in der Stadt für 132 schon bestehende Brücken und Unterführungen, wo man ein großes Prioritätenkonzept hat drüber laufen lassen. Und da haben dann natürlich auch Dinge wie, habe ich Alternativen, also muss ich diese Brücke oder Unterführung nutzen oder habe ich in der Nähe eine ebenerdige Querung? Wenn ich die nicht habe, kriegt die Brücke eine höhere Priorität. Wie barrierefrei ist sie ausgebaut? Wie schaut es aus mit den Steigungen? Sind die halbwegs tragbar oder stammen die noch aus ganz alten Richtlinien, die man heute gar nicht mehr machen würde? Wie ist die technische Machbarkeit oder auch die technische Dringlichkeit? Und dann ganz wichtig, wie ist das Umfeld? Wie viele Einwohner oder Arbeitsplätze habe ich in der Umgebung? Welche Arbeitsplätze und Einwohner habe ich in der Umgebung? Wie alt sind die Menschen? Habe ich Einrichtungen für Senioren, für Blinde, für behinderte Menschen in den verschiedensten Arten? Es gab eine unterschiedliche Priorisierungswertung und aus dem gab es dann eine Reihung für diese 232 Brücken. Und darüber wird natürlich dann nochmal die zeitliche Dringlichkeit gelegt, auch wenn was weiter hinten ist, wird aber sowieso umgebaut, dann rutscht es natürlich nach vorne.
Aber wie kann es dann sein, an Sie beide, dass vor 2 Jahren der Harras umgebaut wurde, also die S-Bahn am Harras, da wurde ein Lift hingebaut, das barrierefrei ist, aber man hat den Bahnsteig nicht angeglichen, also der Abstand vom Bahnsteig in die S-Bahn ist wahrscheinlich 30 cm hoch oder so. Komme ich nie im Leben beim Ederli rein oder raus. Also das ist meiner Meinung nach bescheuert, weil wenn ich zwar zum Bahnsteig gelange, aber nicht in die S-Bahn rein, dann macht es wenig Sinn.
Da muss ich Ihnen sicher recht geben, da sind dann auch die verschiedenen Zuständigkeiten und Auftragnehmerverhältnisse spielen dann eine Rolle. Also eine S-Bahn ist eben, gehört der S-Bahn München oder je nachdem, wie die Streckenverhältnisse und die Bahnhofs- und Eigentumsverhältnisse sind. Und dann passieren leider genau solche Dinge, dass meinetwegen die Stadt etwas plant, aber die Bahn nicht mitplant oder die Bahn etwas plant und die Stadt nicht mitplant oder die MVG schon lange etwas geplant hat, aber die Stadt etwas anderes geplant hat. Und da haben wir sicher noch einige Haltestellen, wo das Umfeld inzwischen ganz gut ist, aber die Haltestelle noch nicht gut ist. Oder die Haltestelle neu gebaut ist, aber am Umfeld noch keiner was geändert hat. Das ist leider so, auch wenn es überhaupt nicht gut ist.
Also S-Bahn ist ja die Baustelle quasi vom Herrn Holzwart, so mit, sage ich mal. Wie passiert denn sowas, dass gerade so ein großer Umbau wie der Harras vonstatten geht und die Bahn quasi da nicht mit angleicht oder so? Ist das nicht eigentlich ein Konzept, das alle Verkehrsbetriebe dann betrifft?
Also grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich schon versuchen, gemeinsam Lösungen zu finden. Also Stationen wie München-Pasing fällt mir spontan ein, wo man die Oberfläche neu gestaltet hat und die Bahnsteige im Innenfeld barrierefrei erschlossen hat. Aber wir haben natürlich unterschiedliche Fördertöpfe. Das heißt also, wir sind auf die Gelder des Landes angewiesen, zum Teil auf Bundesmittel. Und wir können oftmals, auch wenn wir versuchen, die Abstimmung mit den Kommunen, mit der Regierung von Oberbayern bezogen auf München herbeizuführen, einen Gleichklang immer sicherstellen. Das ist ein Problem, dem setzen wir uns ständig auseinander. Wir versuchen, diese Defizite zu beseitigen, aber ich bin ganz ehrlich, das gelingt nicht immer. Das ist für den Fahrgast dann auch nicht nachvollziehbar, wenn man dann einen Bahnsteig bei der S-Bahn umgebaut hat und der Außenbereich mit der Bushaltestelle oder mit der Straßenbahnhaltestelle eben noch nicht barrierefrei ist. Das ist ein Defizit, an dem arbeiten wir und wir versuchen, die Defizite, die hier vorhanden sind, einfach immer mehr abzubauen und gemeinsame Lösungen zu finden. Zum Vorgehen an sich ist, wir haben einen sehr engen Kontakt zur MVG, auch zur Stadt. Diese Pakete Barrierefreiheit, die werden von uns sehr offensiv diskutiert und auch vorgestellt. Sie sind also auch bei der Stadt bekannt und beim Freistaat Bayern. Und wir versuchen auch insbesondere mit den Behindertenverbänden Prioritäten entsprechend dieser Gegebenheiten, wie sie vorher genannt worden sind, was ist im Umfeld, das mit einfließen zu lassen. Gleichwohl muss man sagen, dass der Fördergeber, das ist der Freistaat Bayern, immer noch die Maßgabe hat, es müssen mindestens 1000 Einsteiger pro Tag vorhanden sein. Dieses Defizit haben wir in München nicht. In München haben wir im Gegenteil sehr starke Frequenz und es erleichtert uns, auch hier Projekte anzuschieben.
LoRa München 92.4, Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr.
Frau Burger, Sie arbeiten beim Behindertenbeirat im Facharbeitskreis Mobilität. Bei meiner Recherche habe ich festgestellt, wie unterschiedlich anspruchsvoll jede Art von Behinderung ist und ob ich jetzt eben einen Elektro- oder einen handbetriebenen Rollstuhl habe, ob ich eingeschränkt oder ganz blind bin. Wie schwierig ist es denn bei Ihrer Arbeit, das alles unter einen Hut zu kriegen und das für jeden irgendwie, jedem eine Stimme zu geben? Das ist ja unglaublich eigentlich, oder?
Also wir haben das Glück, dass im Facharbeitskreis Mobilität sehr unterschiedliche Vertreter von Behinderungsarten eben teilnehmen, mit Elektrorollstuhl, mit handbetriebenem Rollstuhl, sehbehindert, hörbehindert, vollblind, psychisch behindert. Mhm. Und jeder bringt da natürlich dann seine Anforderungen ein. Und jetzt speziell mit der MVG hatten wir eine Klausurtagung, da war auch Frau Sauer dabei und hat alle unsere Anforderungen aufgenommen. Und für jede Anforderung hat sich dann vom Facharbeitskreis einer oder mehrere zur Verfügung gestellt, die das dann weiterverfolgen werden. Und Frau Sauer wird das dann an die Experten in der MVG weitergeben. Und so hoffen wir, dass wir dann auf allen Bereichen weiterkommen.
Jetzt haben wir ja den S-Bahn-Einstieg schon mal angesprochen mit dem Harras. Vielleicht bleiben wir gerade auf dieser Höhe sozusagen und sprechen darüber, wie barrierefrei sind eigentlich die Gleise, die Haltestellen, auch bei den Trams zum Beispiel, also bevor es dann in den tatsächlichen Einstieg geht. Da ja, würde ich ganz gerne einfach wieder die bitten, die es betrifft. Vielleicht, Frau Egerer, machen Sie mal den Anfang. Welche Probleme haben Sie, wenn Sie zur U-Bahn, zur S-Bahn, zum Bus, zur Tram wollen?
Also ich fange mal mit den Bahnsteigen, U-Bahn, S-Bahn an. Also da besteht ja immer die Gefahr, dass man ins Gleisbett stürzen könnte als Blinder oder Sehbehinderter. Da ist es wichtig, dass das gut abgesichert ist. Bei der S-Bahn werden ja jetzt viele Haltestellen und auch bei der Bahn, also Bundesbahn, werden ja viele Bahnhöfe jetzt barrierefrei ausgebaut. Da gibt es dann auch das Leitsystem, was dann auch auf dem neuesten Stand ist. Und die Rippenplatten sind auch neu und man kann die mit dem Stock gut erfassen. Aber man hat zum Beispiel keine Rippenplatten an der Stammstrecke. Da ist nichts, was einen hindert, da abzustürzen. Und das ist wirklich gefährlich und ich fühle mich da oder auch andere Blinde und Sehbehinderte einfach unsicher an dem Bahnsteig. Bei der U-Bahn ist es so, da gibt es eben diese Rillen. Die sind zwar nicht mehr auf dem neuesten Stand, weil die eben schon veraltet sind, aber es ist immer noch eine Hilfe, dass man eben nicht abstürzen kann. Also sie sind mit manchen Stockspitzen weniger gut, mit manchen besser ertastbar. Also da gibt es eine richtige Wissenschaft, welche Spitze für welchen Boden sich am besten eignet. Ja, ein weiteres Problem ist, dass die U-Bahnen, da gibt es bei den alten Modellen noch so Kupplungsbereiche, also Kurz- und Langkupplungsbereiche, die man fatalerweise als Blinder oder stark Sehbehinderter mit Türen verwechseln könnte. Und da sind eben auch schon Unfälle passiert, dass man eben aufgrund einer solchen Verwechslung dann ins Gleisbett gestürzt ist.
Vielleicht machen wir da ganz kurz einen Cut, weil bevor sich alles vermischt, kommen wir nochmal ganz kurz auf das Leitsystem zu sprechen. Herr Holzert, Stammstrecke, Hauptknotenpunkt, warum gibt es da kein ordentliches Leitsystem?
Also wir haben die Streifen, aber sie sind in die Jahre gekommen. Mhm. Das ist unser Thema und wir haben nächstes Jahr...
Aber tastbar gibt es da nichts.
Bitte?
Tastbar gibt es nichts an der S-Bahn. Meinen Sie die weißen Sicherheitsstreifen?
Ich meine die weißen Sicherheitsstreifen.
Aber die kann man ja nur sehen.
Ja, aber wir werden jetzt nächstes Jahr, um eine Perspektive aufzuzeigen, nächstes Jahr im Frühjahr und im Herbst in einem zweistufigen Programm in den Tunnelbahnhöfen die Bodenplatten erneuern. Das heißt, wir werden so bis aus die Rillen einsetzen. Ich gebe ganz offen zu, das ist eine Forderung, die seit längerem auf uns zugekommen ist. Ich finde es auch ein bisschen bedauerlich, dass wir das jetzt erst machen, aber wir machen es jetzt. Was wir noch gemacht haben, das sind die Abgänge. Wir haben bei den Abgängen die Taster noch ergänzt. Ich denke jetzt wieder um ein Parsing. Wir werden bei den bestehenden Stationen auch nochmal nachrüsten. Also da tut sich was. Ihr Hinweis auf die Stammstrecke an sich, auch an die Oberflächenstationen, da sind wir im Moment dabei, den Bestand aufzunehmen und festzustellen, wo ist noch Nachsteuerungsbedarf. Und das geht sukzessive. Wir haben jetzt bei einigen Stationen das schon vornehmen können, aber wir gehen, wenn ich jetzt ganz konkret auf Leim zugehe, wo wir Leim im Zuge der zweiten Stammstrecke ausbauen werden, da sicherlich eine völlig neue Station vorfinden, wo auch die entsprechenden Bahnsteige und die Zubiegung anders gestaltet sind.
Aber wenn ich jetzt ganz kurz eingreifen darf, weil mit zum Beispiel die MVG, die Frau Sauer hat es vorher erzählt, da geht es auch darum, irgendwie welche Knotenpunkte werden erstmal viel gebraucht und dann baut man so nach außen ab quasi. Die Stammstrecke müsste ja eigentlich als erstes gemacht worden sein, oder?
Ja, das hängt natürlich auch mit dem Mittelzufluss ab. Wir haben jetzt Gelder freigemacht und die können wir eben im nächsten Jahr verbauen. Was unser großes Problem immer ist, wir haben sehr lange Genehmigungsverfahren, das Eisenbahnbundesamt, das ist ein Klotz am Bein, da sind die Verfahren 2 bis 3 Jahre. Und auch wenn Sie die Planung aufgesetzt haben, dann können Sie es nicht nächstes Jahr umsetzen. Das ist aber jetzt mit sehr großem Engagement und auch Intensität angegangen worden und ich bin da ganz optimistisch, dass man da baulich nächstes Jahr schon das erste präsentieren können.
Gibt's da, kann man da eigentlich absehen, wie lange es dauert, um tatsächlich alles umzurüsten?
Ja, wir haben ein System aus dem Jahr 1972. Und das ist, die Frage ist natürlich, was kommt, wenn man jahrzehntelang im Grunde ein System vorgefunden hat und dann zwar etwas erweitert, etwas verbessert hat, aber im Endeffekt immer noch ein System, das 40 Jahre alt ist. Und das zeigt sich an den Bahnsteigen, das zeigt sich an den Zubiegungen. Und da kann man wirklich, und das ist auch ein Thema, das mit dem Freistaat Bayern als Fördergeber intensiv besprochen ist. Wir haben jetzt in dem Bayern-Paket 2013 bis 18 11 Stationen, allein in München in der Umsetzung. Wir haben jetzt noch 2 dazugenommen und wir sehen, so wie Sie es dargestellt haben, wir sehen bei den sehr stark frequentierten Stationen natürlich den größten Nachholbedarf. Was die Erreichbarkeit betrifft, was die Nutzungsdichte mit Aufzügen, mit Rolltreppen betrifft, das ist eben so ein Thema, wo wir dort zuerst die Gelder reinstecken, weil da die Frequenz am stärksten ist. Okay. Insgesamt muss man ehrlich sagen, so einen Zeitplan aufzustellen, lässt sich nur dann machen, wenn wir konkrete Finanzierungszusagen haben. Und das ist eine Geschichte, wo wir im Freistaat Bayern jüngst jetzt beim Bahngipfel im Juli verhandelt haben. Es gibt ja die Aussage des Ministerpräsidenten Seehofer, dass bis 2023 Bayern barrierefrei werden soll. Das haben wir damals aufgegriffen. Und jetzt werden wir, wenn wir Glück haben, im Herbst, vermutlich im Spätherbst, eine Vereinbarung mit dem Freistaat Bayern verkünden können, wo wir wieder um ein Paket definiert haben, das wir wieder umsetzen können.
Wie ist es bei der MVG? Also Sie haben ja Rillen, haben wir gehört, aber nicht die richtigen. Das ist natürlich auch immer schwierig, Trends ändern sich, da immer hinterherzukommen. Aber Sie sind ja eigentlich von der Entscheidungsstruktur her einfacher gebunden als jetzt die Bahn zum Beispiel, die auch ein viel größeres Gebiet abdecken muss.
Also so ganz einfach sind wir auch nicht gebunden. Wir haben zwar nicht das Eisenbahnbundesamt, aber wir haben die technische Aufsichtsbehörde. Und auch wenn wir was neu einbauen, müssen wir natürlich die Genehmigungsverfahren einhalten. Und auch das dauert. Nichtsdestotrotz, wir haben diese Leitstreifen an allen Bahnhöfen. Und wir haben die natürlich immer nach dem damaligen Stand der Technik eingebaut. Also gerade das Thema Bodenindikatoren, das hat sich in den letzten Jahren sehr gewandelt und das entwickelt sich auch immer noch weiter. Und wir bauen sozusagen immer das ein, was gerade nach DIN gefordert ist und was wir dann auch mit den Behindertenverbänden oder dem BBSB abgestimmt haben. Die Frau Egerer hat noch das Thema angesprochen, dass sozusagen es am Bahnsteig natürlich immer gefährlich ist, auch in den Gleisbereich zu fallen. Die Problematik besteht eigentlich nicht nur für blinde und sehbehinderte Menschen, sondern jeder muss am Bahnsteig aufpassen. Es gibt aber momentan kein System, mit dem wir unsere alten Fahrzeuge nachrüsten könnten, um das tatsächlich zu verhindern, dass jemand in den Gleisbereich stürzt. Was wir aber haben und was ich eigentlich auch für eine sehr gute Sache halte, ist, wir bieten für gemeinschaftlich mit dem Blinden- und Sehbehindertenbund eine Schulung an. Die findet 2-mal im Jahr statt und die kann über die Volkshochschule gebucht werden. Und da können die Blinden sozusagen an der U-Bahn-Station ertasten, wie sie sich fortbewegen können, wie es funktioniert, in die U-Bahn einzusteigen. Die U-Bahn und das Gleis wird sogar stromlos geschaltet. Also die Personen können auch ertasten und erfühlen, wie es ist, wenn man im Gleisbereich ist. Sie können den Sicherheitsraum erfahren und ertasten. Und eigentlich ist das was, was jeder wissen sollte. An jedem Bahnsteig gibt es einen Sicherheitsbereich. Und ist mir an der Stelle auch ganz wichtig, das zu sagen, weil ich denke, es gibt immer noch welche, die das nicht wissen. Wir haben auch an den U-Bahn-Stationen Notrufsäulen, auch die kennt nicht jeder. Wenn jemand sieht, dass jemand in den Gleisbereich stürzt, oder dass ein Unfall geschieht, dann muss man an der Notrufsäule den Notteil tätigen und auch damit lassen sich hoffentlich viele Unfälle verhindern.
Frau Egerer?
Ich wollte noch kurz was zu den U-Bahn-Schulungen sagen. Das ist wirklich eine tolle Sache. Ich war da auch schon und ich koordiniere die auch immer. Und da habe ich wirklich auch gelernt, dass es diesen Sicherheitsbereich unterm Bahnsteig eben gibt, in den man sich reinretten kann, wenn man wirklich mal abstürzt und man ist noch so geistesgegenwärtig, sage ich mal, dass man das noch schafft. Dann kann man da eben reinkrabbeln und muss gar nicht unbedingt flach liegen, sondern hat da auch Platz, da in der Hocke zu sitzen. Also das ist wirklich eine tolle Möglichkeit, auch mal zu sehen, wie sieht es da unten im Gleisbereich eigentlich aus.
Also wir machen sowas mit der S-Bahn. Das war eine Initiative damals vom Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenverband, wo wir eben auch Fahrzeuge ertasten lassen, aber auch natürlich in den Gleisbereich führen. Das ist eine Aktion, die wiederholen wir jährlich und stoßen auf sehr positive Resonanz. Und ich glaube auch, dieser Umgang mit dem Verkehrsmittel und diese Vertrautheit mit dem Verkehrsmittel auch bei einem möglichen Fall in den Gleisbereich hilft doch den Betroffenen.
Aber warum will denn zum Beispiel all die U-Bahnen nicht endlich komplett abgeschafft, sage ich mal. Also haben wir jetzt gehört, ist für Rollstuhlfahrer nicht geeignet, ist für Blinde nicht geeignet und ist ja auch für Mutter mit Kindern und ältere Leute schwierig. Und es gibt ja theoretisch die neuen U-Bahnen und man versucht, die alten irgendwie mit Rampen anzugleichen und versucht alles zu tun, um die ein bisschen barrierefrei zu machen. Aber warum tut man die nicht einfach mal weg?
Das ist eine gute Frage.
Ja, die ist leider eigentlich auch sehr einfach beantwortet. U-Bahnen sind natürlich sehr teuer. Die kann man nicht einfach ausmustern. Dazu kommt, dass wir ein sehr stark wachsendes Fahrgastaufkommen haben und eigentlich unsere Takte immer verstärken und immer mehr Züge auf die Gleise stellen. Und von daher können wir die alten, wenn sie noch fahren und noch an sich gut sind, nicht einfach ausmustern und durch neue ersetzen. Natürlich schaffen wir immer neue Züge an und auch gerade bei dem neuen C-Zug haben wir auch sehr eng alles mit den Behindertenverbänden abgestimmt und auch gerade das Design des C-Zuges sehr auf die Belange abgestimmt. Das wäre natürlich wünschenswert, wenn wir nur noch diese Züge auf der Strecke hätten, aber das ist leider nicht möglich und die werden auch die alten A- und B-Wagen deswegen noch ein paar Jahre weiterfahren. Genau.
Ich habe halt schon eher den Eindruck, dass nach wie vor immer noch ein Jahr alt die U-Bahnen als neu. Also wenn ich meine neue erwische, das ist fast wie Ostern und Weihnachten zusammen. Jetzt mal übertrieben ausgedrückt, aber kann man das im Durchschnitt sagen, wie viel neue und wie viele alte jetzt so täglich fahren?
Also im Moment kann ich es aktuell nicht sagen. Ich kann Ihnen sagen, dass wir 520 Wagen in der Spitze im Einsatz haben. Und daran sieht man auch, dass man sozusagen da nicht einfach durch neue ersetzen kann. Also 520 U-Bahn-Züge, U-Bahn-Wagen sind bei uns täglich in der HVZ im Einsatz. Und da sind mehr alte als neue dabei.
Radio Lora München. Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr auf UKW 92.4 und im Münchner Kabel auf 96.75. Außerdem senden wir 24 Stunden im Internet. Sie finden uns auf loa924.de und fast rund um die Uhr auf der Digitalfrequenz DAB+.
Ich würde gerne noch mal ganz kurz auf das Thema zurückkommen, Bewegung am Gleis zum Zug hin. Weil selbst da am Bahnsteig gibt es ja noch Probleme. Also gerade auch für Rollstuhlfahrer, die jetzt keine Rolltreppen benutzen können. Vielleicht, ja. Frau Burger, ganz kurz, was stört Sie da am meisten oder wo ist das Problem?
Ja, zum einen sind Rollstuhlfahrer, egal ob mit handbetriebenem oder Elektrorollstuhl unterwegs, auf Aufzüge angewiesen, aber auch Rollatorenfahrer, die dürfen die Rolltreppe gar nicht benutzen und natürlich auch gehbehinderte Menschen, denen das zu gefährlich ist oder zu anstrengend. Und da ist halt schon die Schwierigkeit, dass gefühlt zumindest Züge öfters mal ausfallen. Und ich muss sagen, im S-Bahn-Bereich fällt mir auf, dass sie dann auch meistens länger ausfallen. im U-Bahn-Bereich meistens nicht so lange, außer sie werden ausgetauscht, dann dauert es natürlich auch wochenlang bis mehrere Monate. Das ist also schon eine sehr große Schwierigkeit, ist aber natürlich nicht die einzige. Bei der MVG kann man sich zumindest übers Internet darüber informieren, ob Rolltreppen, die ja dann vielen Gehbehinderten doch helfen, und Aufzüge funktionieren oder nicht. Bei der S-Bahn gibt es leider dieses System noch nicht. Angeblich ist es seit längerem in Arbeit. Wir hoffen, dass es bald mal kommt. Aber wenn ich gleich weitere Schwierigkeiten vielleicht anschließen darf.
Gerne.
Also bei der S-Bahn ist das Problem, dass es immer noch einen großen horizontalen Spalt auf jeden Fall gibt zwischen Bahnsteig und Wagenboden, wo man leicht mit den Vorderrädern des Rollstuhls oder mit Rollatorenrädern hängen bleiben kann. Wenn man überhaupt dann einen bodengleichen, also einen ebenen Einstieg hat, es gibt natürlich auch im Stadtgebiet München noch einige auch sehr wichtige S-Bahn-Stationen, wo der Höhenunterschied bis zu 30 cm beträgt. Da ist zwar dann wohl eine Rampe an Bord, aber das ist halt sehr umständlich. Also der S-Bahn-Fahrer muss sehen, dass ein Rollstuhlfahrer einsteigen möchte. Dann muss er aufstehen, den Schrank aufsperren, die Rampe anlegen, dem Rollstuhlfahrer mutmaßlich reinhelfen, weil die Rampe zu steil sein wird. Dann muss er die Rampe wieder in den Schrank sperren und dann kann er weiterfahren. Das ist natürlich nicht gerade förderlich, um den Fahrplan einzuhalten. Mir ist es selber schon mal so gegangen, ich wollte dann aussteigen, weil der Zug an einer Haltestelle gehalten hat, wo es eigentlich nicht vorgesehen war. Und der Zugführer hat es nicht bemerkt, dass ich aussteigen will. Dann gibt es bei der U-Bahn auch ein ähnliches Problem, auch noch ein zu breiter Spalt, horizontaler Spalt, der es vielen schwer macht, in die U-Bahn zu steigen. Es gibt auch noch einige U-Bahn-Stationen, die einen Höhenunterschied bis zu 13 cm haben. Das ist natürlich für viele auch ein unüberwindliches Hindernis. Und dann sind an 3 U-Bahn-Stationen bisher an der vordersten Tür sogenannte partielle Bahnsteigerhöhungen eingerichtet worden, die dann den Höhenunterschied zwischen Bahnsteig und Wagenboden ungefähr halbieren. Das ist für viele schon eine große Hilfe, aber noch längst nicht für alle. Und es ist halt auch nur an der vordersten Tür. Soll wohl jetzt dann an allen U-Bahnhöfen kommen. Aber wie gesagt, es ist halt für manche schon eine große Hilfe, aber noch längst nicht für alle.
Okay.
Und bei Bus und Tram ist es so, die Trambahn hat einen Hublift an der vordersten Tür. Der ist auch nicht für alle Rollstuhlfahrer selbstständig zu befahren. Die unterste Klappe, die dann auf dem Bahnsteig aufsteht, die ist doch noch relativ steil und man kann sich meistens nicht hineinziehen, weil man doch die Tür der Trambahn oder die Türleibung der Trambahn nicht erreicht mit der Hand. Und außerdem wird der Hublift natürlich nur für Rollstuhlfahrer benutzt, nicht für Rollatorenfahrer. Die müssen weiterhin dann über einen Höhenunterschied überwinden. Beim Bus gibt es eine Klapprampe, die ist meistens auch zu steil, sodass man einem der Busfahrer dann helfen muss, wobei er die ohnehin ausklappen muss. Mhm. Er muss also auch bei Wind und Wetter immer aussteigen und die Klapprampe eben ausfahren.
Machen wir mal einen ganz kurzen Cut hier und sprechen die Aufzüge und die Rampen an. Wieso sind die Aufzüge so oft kaputt und warum dann auch länger?
Also ich fange vielleicht mal an. Die Frage war primär daran mich gerichtet. Aufzüge in der Tat, wir haben das Problem, dass wir sehr oft Ausfälle haben, längere Zeit. Der Fahrgast konnte nachvollziehen, warum der Aufzug so lange ausfällt, da kommt dann zum Teil ein Schild, Ersatzteile müssen angefordert werden. Wir setzen im Moment ein neues System auf, das Sie angesprochen haben, das nennt sich ADAM. Da sind wir im Moment in der Pilotphase, beziehungsweise in der Testphase. Wir gehen davon aus, dass wir es nächstes Jahr 2017 möglicherweise schon im Frühjahr umsetzen können. Damit können wir letztendlich auch Fehlerursachen schneller diagnostizieren. Die Aufzüge haben ähnlich wie die Fahrtreppen noch so ein kleines technisches Modul drin. Man kann dann die Störungen besser identifizieren. Und was sehr wichtig ist, die Störzeiten reduzieren, weil wir schneller an die Aufzüge herankommen und letztendlich auch mit einem größeren Personaleinsatz und auch technischem Einsatz dort unterwegs sein werden. Das Thema der Mobilitätskette zu den ausgefallenen Aufzügen, wie kriege ich das vor meiner Reise mit, sind wir auch dran. Ich habe bereits eine Beta-Version vorliegen, dass wir über eine App, ähnlich wie es die MVG macht, erkennen können, ist der Aufzug in Betrieb oder ist er nicht in Betrieb. Damit kann man letztendlich von zu Hause prüfen, wenn ich losfahre, der Aufzug ist in Betrieb und kann dann letztendlich die Reise entsprechend antreten. Wir können jetzt nicht das fokussieren auf München, sondern wenn wir was ausrollen, dann rollen wir das bundesweit aus und das muss natürlich überall funktionieren. Also von daher bitte ich um Nachsicht. Wir haben uns für einen Piloten in München eingesetzt, aber das ist bei uns immer sehr schwierig, weil jeder größere Bereich sagt dann, ich würde gerne einen Piloten machen. Das dritte Thema ist die Spaltbreite. Das ist ein Thema, das wir insbesondere im Tunnelbereich feststellen, und zwar an Haltestellen. Ich denke jetzt an den Hauptbahnhof, ich denke an den Stachus und an den Marienplatz, wo die Bahnsteige, also die Trassierung etwas gewölbt ist und wir dadurch durch die Fahrzeuge leichte, größere Spaltbreiten erzeugen. Das ist ein bautechnisches Problem. Man kann zweistufig vorgehen, man ändert entweder die Bahnsteige, was ein sehr aufwendiger Prozess ist, oder man ändert die Fahrzeuge. Zweites haben wir versucht mit der Baureihe 423, da ist die Spaltbreite etwas geringer. Möglicherweise schaffen wir das mit der Nachfolgegeneration der jetzigen S-Bahn, dass wir dann nochmal was machen können. Mhm. Es gibt Lösungen, wie in Stuttgart und in Frankfurt, mit sogenannten Schiebetritten zu arbeiten. In Stuttgart hat das nicht funktioniert, muss man ganz offen sagen. Da haben wir immer Koalitionen zwischen dieser Trittstufe und dem Bahnsteigen erleben müssen. In Frankfurt funktioniert es und solche Forderungen, und jetzt komme ich auf den Auftraggeber, die Bayerische Eisenbahngesellschaft schreibt ja letztendlich den Nahverkehr aus und legt auch die Gefäßgröße und Ausstattung der Fahrzeuge fest. Und das sind so wichtige Elemente wie Licht, wie Informationsgestaltung sind der Bestandteil der Ausschreibung und der Auftragnehmer muss dementsprechend nachkommen. Die Hersteller sind aber auch bemüht, hier MV-Innovationen sofort umzusetzen. Und der vierte Punkt, das ist die Hilfe durch den Triebfahrzeugführer. Sie haben es angesprochen, das ist also Pest oder Cholera, sagen wir immer. Der Rollstuhlfahrer, der die Hilfe anfordert, der wird vom Triebfahrzeugführer in der Regel erkannt, wenn die Taste gedrückt ist. Und der Triebfahrzeugführer versucht dann Hilfe zu leisten, die Rampe auszuklappen und dann sind dann 50 Fahrgäste im Hintergrund, die da sagen, ja, was ist mit unserem Fahrplan? Das ist genau das Problem, das wir haben. Also das ist nicht der Widerwille des Mitarbeiters, sondern wenn Sie in der Hauptverkehrszeit den 2-Minuten-Takt haben, dann ist es sehr schwierig und da muss man auch die einzelne Entscheidung des Mitarbeiters verstehen, wenn der sagt, da war mir der Fahrplan jetzt wichtiger. Grundsätzlich sind die Mitarbeiter angehalten, werden auch geschult, solche Anfragen nachzukommen und den Rollstuhlfahrern zu helfen beim Ein- und Aussteigen.
Frau Burger?
So schön die Hilfeleistung durch den Fahrer ist, barrierefrei ist halt dann immer ohne fremde Hilfe, so ist es auch definiert im Behindertengleichstellungsgesetz. Und umso wichtiger wäre es eben, Bahnsteig und Wagen so anzugleichen, dass man keine Hilfe braucht.
Können wir vielleicht ganz kurz so zusammenfassen, dass wir sagen, also dieses barrierefreier Einstieg wird erst möglich sein, wenn die ganzen alten Wagen weg sind und quasi, die Frau Sauer schüttelt den Kopf von der MVG, nee, also doch nicht. Was ist denn, ja, wie kann man das Thema denn überhaupt lösen dann?
Ja, man muss natürlich schauen, dass man Fahrzeug und Infrastruktur, also die Haltestelleninfrastruktur, bestmöglich aufeinander abstimmt und den Spaltmaß, sowohl den vertikalen, auch den horizontalen, so weit wie möglich reduziert. Ganz entfernen wird man ihn aber nicht können. Also das ist einfach aufgrund der Fahrzeugbewegungen, die gemacht werden und dass man auch gerade im Tunnelbereich ausschließen muss, dass das Fahrzeug und der Bahnsteig zusammentreffen, nicht möglich sozusagen diesen Spaltmaß auf gänzlich zu reduzieren.
Das heißt, da werden gerade Menschen im Rollstuhl immer auf Hilfe auch angewiesen sein bleiben.
Ziel muss natürlich sein, den Spaltmaß so weit wie möglich und so gering wie möglich zu halten. Also ich denke jetzt gerade, die Frau Burger hat die partiellen Bahnsteigerhöhungen angesprochen. Damit wird sozusagen der vertikale Spalt schon auf ein Mindestmaß reduziert und viele Rollstuhlfahrer, auch Elektrorollstuhlfahrer, können über diese Rampe gut in das Fahrzeug einsteigen. Also vielleicht nicht jeder, aber die Rückmeldungen, die wir bekommen, sehen eigentlich schon so aus, dass vielen diese partiellen Rampen helfen.
Ich muss leider kurz dazwischen. Also die Rampe bin ich super, da bin ich ja echt froh, dass es die gibt, aber man kommt als Rollstuhlfahrer definitiv nicht in den Hauptberuf zurzeit rein, weil vorne alle Fußgänger drin sind. Und da müsste man halt auch wirklich anpacken und in die U-Bahn ein Schild schreiben und das konkret ankündigen, dass der Platz wirklich für Rollstuhlfahrer und für Kinderwagen frei bleiben muss, weil sonst sind die Rampen zwar ganz nett, aber wenn ich die nur angucken kann und nicht benutzen, ist halt echt schwierig.
Ja, also müsste man eigentlich mehr Aufklärung bei den Fahrgästen machen, oder? Dass die dann auch Platz machen. Ja.
Genau, also das denke ich auch, dass man, auch wenn man das jetzt ausweiten möchte, dass man dann auch auf Information und Fahrgastinformation setzt, vielleicht auch entsprechende Durchsagen tätigt, um die Fahrgäste aufzufordern, eben auch hier gerade an der ersten Tür für Rollstuhlfahrer Platz zu machen oder durch entsprechende Werbekampagnen. Also das sind immer Maßnahmen, die, glaube ich, auch viel bringen können und ja, die dann auch entsprechend solche Maßnahmen mitbegleiten müssen.
Unterstützen Sie den Radiobetrieb von Lora München durch eine Spende. Mehr Info unter www.lora924.de oder Telefon 480-2851. Noch einmal 480-2851.
Wir sind ja immer noch am Bahnsteig und wenn man sich vorstellt, ein Blinder oder Sehbehinderter wartet auf seine S-Bahn oder U-Bahn, dann ist es für ihn ja wichtig zu wissen, in welche U-Bahn er einsteigt, damit er die richtige benutzt. Bei der S-Bahn ist es oft so, dass die Ansagen noch von Personen durchgeführt werden. Da haben wir oft das Problem, dass die entweder zu leise sind oder eben gar nicht gemacht werden. Wenn die automatisch erfolgen, sind die immer gut und laut und auch deutlich. Also Ziel sollte wirklich sein, diese automatisierten Ansagen zu verwenden. Und bei der U-Bahn ist es so, dass wenn eine U-Bahn einfährt und die Türen aufgehen, dann die Ansage erfolgt, welche U-Bahn das ist. Bei den automatisierten Ansagen versteht man es wieder gut. Und bei diesen persönlichen Fahreransagen, also die werden vom Fahrer eben noch getätigt, ist es sehr oft sehr leise, die nuscheln sehr oft und reden dann auch noch bayerisch dazu. Gell? Da tut man sich einfach oft schwer, das zu verstehen. Und man steigt dann vielleicht auch mal in die falsche U-Bahn ein und das kann dann schon nerven, wenn man einen Termin hat oder irgendwo dringend hin muss.
Die Frau Egerer hat recht, also wenn man darauf angewiesen ist zu hören, welche U-Bahn kommt, dann ist natürlich sehr wichtig, dass die Durchsagen entsprechend deutlich und entsprechend laut sind. Vielleicht kann man da die Technik auch noch weiter abstimmen, dass das sozusagen besser vernommen werden kann. An der Oberfläche ist es natürlich genauso, auch wenn zwei Trambahnen an einer Haltestelle auflaufen. Auch da ist es wichtig, dass die Informationen aus dem Fahrzeug auch an den Fahrgast gelangen. Da kommt es manchmal vor, dass sich dann die Anwohner beschweren, wenn die Durchsagen zu laut sind. Also es gibt auch immer diverse Aspekte gegeneinander abzuwägen. Aber ganz klar ist natürlich die Information, die muss wahrgenommen und verstanden werden können.
Wie ist es denn mit Ihrer App? Ich habe gehört, für Blinde und Sehbehinderte ist die nicht so gut nutzbar.
Woran es liegt, weiß ich nicht, aber auch da kann ich sagen, dass wir auch das als Thema haben, uns das anzuschauen und auch mit dem Behindertenbeirat durchzusprechen. Wir sind natürlich auch daran interessiert, unsere App auf die Belange der mobilitätseingeschränkten Fahrgäste immer weiter zu optimieren und zu verbessern. Und die Anforderungen sind natürlich andere oder anderweitige als durch mobile Fahrgäste, die an uns gestellt werden. Und ja, wir sind auch da bemüht, die Anforderungen aufzunehmen und die dann umzusetzen.
Gibt es beim Thema Information noch was, Frau Burger, was Sie noch gerade als Rollstuhlfahrerin aus einer anderen Perspektive noch ansprechen möchten? Also außer jetzt abseits von der App?
Pläne dürfen natürlich nicht so hoch hängen, sollten nicht, wenn man in sitzender Position drauf schaut, spiegeln. Das sind natürlich so Sachen, aber gerade bei Informationen grundsätzlich, die sollten immer auf mindestens zwei Wegen erfolgen, also immer optisch und akustisch, sodass eben sich Sehbehinderte und Hörbehinderte ihren Weg suchen können. Es sollten auch beide eben optimal sein, weil eben, wie ich vorhin schon sagte, die meisten Menschen mit Behinderung ältere Menschen sind und da ist es dann meistens so, dass sowohl das Sehen als auch das Hören nachlässt. Mhm. Und dann brauchen sie eben gute Informationen auf beiden Wegen.
Lora München 92,4.
Also wir haben jetzt wahnsinnig viel gesprochen über barrierefreie Nahmobilität in München. Es sind so unglaublich viele Aspekte, die man gar nicht irgendwie in einer Stunde ergreifen kann eigentlich, wahrscheinlich nicht mal im ganzen Jahr. Es ist ein total komplexes Thema. Ich würde gern von Ihnen nach so einer Stunde jetzt einfach mal so eine Einschätzung haben. Sind wir auf einem guten Weg? Tut sich tatsächlich so viel, wie man meint? Vielleicht fangen Sie mal an, Frau Sauer. Wie empfinden Sie das?
Also ich kann jetzt nur für die MVG sprechen. Bei uns wird das Thema Barrierefreiheit sehr wichtig genommen und uns ist auch der enge Kontakt zu den Verbänden und zu den Betroffenen selber sehr wichtig. Ich empfinde zumindest die Zusammenarbeit als sehr fruchtbar, auch mit der Stadt München und auch übergreifend mit der S-Bahn. Ich denke, das Thema Barrierefreiheit schon einen Stellenwert erlangt hat, der weiter auszubauen gilt, aber der einfach in den Köpfen auch schon sehr präsent ist.
Frau Burger, wie geht's Ihnen?
Ich denke auch, wir sind schon auf einem guten Weg, aber das kommt halt auch daher, weil die entsprechenden betroffenen Verbände schon seit Jahrzehnten hinterher sind. Also wenn man nicht immer dranbleibt und sich wieder auf die neuen Belange einstellt und eben immer wieder mit den Verantwortlichen spricht, dann wären wir sicher noch nicht so weit. Und es muss natürlich so in dem weitergehen, am besten noch ein bisschen schneller.
Frau Buchberger, wie ist so Ihre Einschätzung beim Thema barrierefreie Nahmobilität?
Also ich glaube auch, dass das Thema immer mehr Gewicht kriegt, auch in der Verwaltung und auch in der Politik und insbesondere in München durch das Engagement der mobilitätseingeschränkten Menschen. Es gibt immer mehr Politiker, die auch Anträge zu Senioren und mobilitäts- oder behinderten Menschen stellen, dass da was vorwärts geht. Ich glaube auch, dass bei den verwaltenden Sachbearbeitern sehr viel Erfahrungsschätze inzwischen gewonnen wurden, weil wir auch viele Schulungen machen. Ich glaube nicht, dass es schon genug ist. Ich glaube, dass wir insgesamt in der Fußverkehrs- und Nahmobilitätsplanung noch viel mehr Schwung brauchen, auch auf politischer Ebene im Stadtrat und in der gesamten Münchner Bevölkerung. Und ich glaube vor allem, dass wir nie fertig werden. Also wir haben vorhin angesprochen, wann sind alle Haltestellen fertig? Ich glaube nicht, dass wir das jemals erreichen, weil die Technik geht weiter. Sie werden hier alle noch viel mobiler werden, haben noch höhere Ansprüche. Das ist gut so. Und ich glaube, wir werden nie ein Ziel erreichen. Wir haben vielleicht mal alle S-Bahnen, alle U-Bahnen mit ausreichend Aufzügen bestückt, aber dann kommen ganz neue Sachen, von denen wir heute noch gar nicht wissen, dass es sie in 5 oder 10 Jahren gibt. Und dann werden wir wieder zusammensitzen und sagen, das fehlt noch und warum ist das nicht und wann kriegen endlich alle Züge die und die Einrichtung.
Herr Holzwart, vielleicht für die Bahn noch.
Ich will anknüpfen an die Frau Buchberger, ich sehe es ähnlich, wir sind auf einem guten Weg. Wir müssen allerdings auch feststellen, dass wir relativ spät das Thema aufgegriffen haben. Also dank der Behindertenverbände, die das Thema immer eingesteuert haben, ist ein völlig anderes Erwachen entstanden. Und ich neige dazu zu sagen, die demografische Entwicklung der Bevölkerung, letztendlich auch die Erweiterung der Gruppen, die auf Mobilitätshilfen angewiesen ist, wird breiter werden und da denke ich auch, wird die Unterstützung größer sein. Also ich sehe genauso die Frau mit dem Kinderwagen in einem Neubaugebiet als potenziellen Fahrgast, wie auch die Dame, die mit dem Rollator und mit dem Stock in das Verkehrsmittel eintritt. Und das sind die Unterstützer. Was wir machen müssen, wir müssen permanent, und das geht der MVG mit ihren politischen Gremien ähnlich wie uns, wir müssen an die Politik herantreten und müssen sagen, es müssen Gelder bereitgestellt werden, um diesen Anspruch, der aus der Gesellschaft kommt, auch nachzusteuern und letztendlich mit ihren Worten zu schließen. Es wird ein permanenter Kreislauf sein. Selbst wenn wir alle Stationen dann mit Rolltreppen oder Aufzügen versehen haben, was ich nicht glaube, man kann auch mit Rampen gute Lösungen schaffen, dann fangen wir wieder dort an, wo wir vor 20 Jahren modernisiert haben. Das ist einfach der Stand der Technik, der dann angepasst werden muss.
Frau Egerer, noch Ihre Einschätzung?
Ja, ich denke auch, es ist schon viel passiert. Und es ist auch schwierig, wirklich eine Barrierefreiheit für alle Menschen herzustellen. Aus betroffenen Sicht kann ich sagen, könnte es auf jeden Fall schneller gehen, manche Dinge. Also wenn ich zum Beispiel die S-Bahn-Stammstrecke anschaue, das ist jetzt wirklich schon ein Thema, was wirklich schon Jahre bekannt ist. Also man braucht oft einen langen Atem.
Und Frau Stangl, wie ist es bei Ihnen? Sind Sie schon zufrieden?
Nein, lange nicht. Ich denke, es gibt noch viel zu tun und es ist ja auch vor allem ganz wichtig, die Leute weiterhin zu sensibilisieren. Ich denke jetzt gerade so an Busfahrer, die ja einen dann nicht mitnehmen, weil sie keinen Bock drauf haben oder weil sie, wie mir wirklich eine gesagt hat, der Rollstuhl könnte explodieren, das werde ich nie vergessen. Und der hat echt wirklich ernst gemeint. Also da denke ich, wenn alle ein bisschen zusammenhelfen, wäre uns auch schon geholfen.
Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort, dass wir alle zusammenhelfen müssen. Also da sind definitiv nicht nur die technischen Möglichkeiten, die ausgeschöpft werden müssen, sondern da geht es auch um die Busfahrer, die einfach sensibilisiert werden müssen. Und natürlich auch die anderen Fahrgäste, die da einfach ein bisschen mehr Rücksicht nehmen müssen, Platz machen müssen, vielleicht auch mal Hand anlegen müssen. Da sind wir, glaube ich, alle gefragt.
Ich möchte grundsätzlich natürlich auch eine Lanze für unsere Fahrer brechen, die in der Regel einen wirklich tollen Job machen und sich hier durch den Münchner Stadtverkehr quälen müssen und auch immer alle Verkehrsteilnehmer im Blick haben und, glaube ich, sich auch hoch konzentrieren müssen. Und ich glaube, die meisten sind auch sehr freundlich und sehr zuvorkommend. Und wenn mal einer übers Ziel hinausschießt, dann... Wenn wir die Beschwerden bekommen, dann sprechen wir die Fahrer auch direkt an. Und das Thema Schulung ist bei uns auch ein sehr wichtiges Thema.
Also man merkt halt auf jeden Fall, dass sie was getan hat. Aber es gibt halt leider trotzdem immer noch wirklich unfreundliche Fahrer, die dann meiner Meinung nach schon unter die Gürtellinie gehen. Und ich habe mich auch sehr oft beschwert bei der MVG und habe aber leider nur immer eine Antwort zurückbekommen. Ja, es tut uns leid, aber davon kommen wir nicht in den Bus rein.
Also da lege ich meine Hand für ins Feuer. Die Beschwerden, die bei uns mit genauen Liniennummern und Zeitangaben eingehen, die werden tatsächlich in die Fachabteilung weitergeleitet und der Fahrer wird dann auch ermittelt und mit dem wird auch gesprochen.
Ich muss es leider an dieser Stelle abbrechen, weil sonst fällt alles weg, was wir jetzt noch sprechen und das wäre sehr schade. Vielleicht wiederholen wir es einfach und setzen da an, wo wir jetzt aufgehört haben. Ich würde gerne zum Schluss noch Ihnen allen danken, dass Sie da waren. Die Frau Stangl von den Netzwerkfrauen Bayern, dann die Frau Sauer war da von der MVG, vielen Dank. Die Frau Burger vom Behindertenbeirat, Facharbeitskreis Mobilität. Schön, dass Sie sich so engagieren, auch wenn es viel Arbeit ist und sehr mühsam. Frau Buchberger vom Stadtplanungsreferat, danke, dass Sie reingekommen sind. Auch der Herr Holzwart von der Bahn, der die S-Bahn mit übernommen hat und sich hier hingestellt hat. Und natürlich die Frau Egerer vom Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenverband. Ich danke Ihnen vielmals. Es war eine sehr interessante Sendung. Ich hoffe, dass da sich noch viel tut, dass Sie alle noch motiviert mit dabei bleiben. Zum Schluss noch ein Dank an den Dietmar Freitsmiedl an der Technik. Vielen Dank, dass du da warst. Und ja, Ihnen allen noch einen schönen Tag.